So, ich darf, ich muss, oh, klassische Besetzung, darf und muss jetzt loslegen. Wer war letztes Mal nicht da? Gestehen. Wer braucht noch ein Papierchen vom letzten Mal? Es ist nur eine Seite, eine kleine Seite. Sie haben alle, ne? Okay, gut. Dann. Ah, okay, da gehe ich, noch weiter. Jeder Gang macht schlank, ne? Alte Kellnerweisheit. Noch jemand? Ne, nicht, auch nicht. Alles klar. Gut. Habe ich jetzt? Ach so. Habe ich auch nicht. Habe ich nicht. Gibt's im Netz? Apropos Netz, da sind Sie im Moment dran. Ne? Sie müssten eigentlich dann von der die Carla macht das im Moment. Ne? Hat sie schon die Einladung? Sie haben da die Einladung bekommen. Okay, super. Dann bin ich da auch zufrieden. Können wir jetzt weitermachen. Diesen Text gebe ich. Ach, ich laufe auch nochmal. Dann ist aber das letzte Mal, dass ich das heute hier diese Reihen durchgehe. Geben Sie es bitte mal durch. Jeweils kriegt einer eine Packung. Okay. Womit ich heute anfangen möchte, ist. Im ersten Blick ist es einfach, im zweiten Schritt ist es gar nicht mal so einfach. Nämlich die Frage ist, wenn wir von Medien sprechen, dann reden wir heute selbstverständlich von einer Vielfalt unterschiedlicher Medien oder unterschiedlicher Mediennutzungsmöglichkeiten. Der Ausgangspunkt, den ich aber wähle, ist gar nicht so der Ausgangspunkt, was ist heute, sondern meine Frage ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass diese Vielfalt von Medien hat entstehen können und welche Art von Medien sind damit angesprochen, wenn ich von der Vielfalt spreche? Das ist der erste Punkt, ist die Frage, was hat Medien mit Materialität zu tun? Wir sagen, wir benutzen ein Buch. Sie benutzen einen Stift, Sie benutzen den Schreibtisch, Sie sitzen auf dem Stuhl. Alles das sind Funktionalitäten. Ich kann sicherlich sagen, sehr vieles, was mit Medien zu tun hat, hat mit Funktion zu tun. Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist sozusagen funktional dem zugeordnet, was wir Schreibsituationen nennen können. Der Stuhl ist, so wie der Schreibtisch, ein Schreibstuhl. Bei dem Tisch sagen wir Schreibtisch, weil wir die Funktionalität des Tisches nutzen, Papier draufzulegen und mit einem Stift zu schreiben und so weiter, da sagen wir auch einen Schreibtisch, Schreibstift, es ist ein Schreibstuhl und es ist auch ein Schreibkörper. Also Sie sind im Moment alles so etwas wie Schreibkörper. Gut, Sie sitzen auch, ne? Sie sind auch noch was anderes, ne? Aber innerhalb der Medialität, innerhalb der materialen Organisation geht es um Funktionsensembles, kann man auch sagen. Das sind Funktionsensembles, die Materialität ergänzen oder bestimmen. Die Materialität und Medialität ist eine hochinteressante Dimension, die, wenn man sagen wir, in die Geschichte zurückgeht, in die Evolutionsgeschichte zurückgeht, sehr früh für die Zusammenhänge der Entwicklung der letzten 200.000 Jahre auftaucht. Nämlich, ich habe mal ein paar Bilder zusammengestellt, manche kennen die, manche kennen sie noch nicht, ich glaube, die meisten kennen sie noch nicht, ein paar Bilder zusammengestellt, um Ihnen deutlich zu machen, wie dieser Zusammenhang von Materialität, Sinnlichkeit, Wahrnehmung und Medialität zu verstehen ist. Sie kennen wahrscheinlich oder vermutlich ich habe jetzt keinen Pointer, tut mir leid, aber ne, diese Bilder, ich gebe auf der anderen Seite ist genau dasselbe. Ne? Von wann sind sie? Haben Sie eine Ahnung? Wann diese visuellen Darstellungen entstehen? Bilder, so nennen sie manche nennen sie auch Höhlenkunst. Eine Ahnung? Oder vielleicht nicht nur Ahnung, sondern Wissen? Nein? Geht doch, haben Sie? Wie viel? Ein bisschen älter. 10.000, das ist ein bisschen drunter, was da unten schon auftaucht. Nein, die Zeichnungen, die sogenannten Höhlenbilder oder Höhlenzeichnungen und Gravuren und Figurinen, die ganz kleinen Figuren, die dann entstanden sind, sind 40.000 Jahre alt, circa 40.000 Jahre alt. Interessanterweise ist es so, dass weltweit, also alle menschlichen Gruppierungen, die die Welt besiedelt haben, haben vor circa 40.000 Jahren, 42.000 bis 40.000 Jahren begonnen, manche sagen 43.000 Jahre, 44.000 Jahre, müssen wir uns nicht jetzt drüber streiten, begonnen, sich visuell zu äußern. Also sich visuell darzustellen oder etwas visuell darzustellen. Das heißt, der erste Schritt für eine Erforschung medienanthropologischer Prozesse ist die Frage zu klären, wieso kommen Menschen darauf, so etwas zu machen? Wann und unter welchen Bedingungen? Man kann es bislang nicht wirklich erklären. Man kann nur sagen, okay, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, so etwas zu machen, also einen Eindruck von etwas zu haben und diesen Eindruck zu wiederholen, diese kognitiven Fähigkeiten müssen da gewesen sein, sonst hätte das nicht gegeben. Warum allerdings ausgerechnet in dieser Phase von 42.000 bis 40.000 Jahren vor heute, dass so massiv über die Welt verbreitet passierte, wissen wir nicht. Können wir kaum erklären. Also insofern kann man sagen, das ist ein Rätsel. Es gibt verschiedene Rätsel, die ich dann auch noch erwähnen werde, im Laufe des Tages, wollte ich schon ganz sagen, im Laufe der Vorlesung. Also es ist ein Rätsel. Warum? Es gibt über 1,5 Millionen visuelle Darstellungen, Bilder und so weiter, die dokumentiert sind und die sind für alle Bereiche, für alle Besiedlungsbereiche der Welt dokumentiert und sind physikalisch auch nachgewiesen zur selben Zeit entstanden. Der interessante Schritt ist, dass vor diese Materialität also so etwas kommt wie eine Repräsentation. Ich übersetze es auch nochmal. Es geht also um Darstellung von etwas, das nicht anwesend ist. Also dieses Problem oder dieses Thema, das wir heute in unterschiedlichen Netzen, digitalen Netzwerken, in Facebook, egal, Sie kennen das alles, was wir da haben, im Sinne von, ich habe mit jemandem zu tun, der nicht anwesend ist. Oder ich habe mit jemandem zu tun, der telepräsent ist, also der fernanwesend ist. Dieses Thema der Anwesenheit ist oder der Nichtanwesenheit ist also ein Thema, das bereits vor 40.000 Jahren unsere Vorfahren gelöst haben. Sie haben es in ihrer Weise gelöst, indem sie solche Bilder gezeugt haben, erzeugt haben, hervorgerufen haben und so weiter. Also ist alles, was auch das, was Sie im Moment machen, schreiben, mit notieren und so weiter, ist eine hochinteressante kognitive Technik, die heißt, ich verlasse mich darauf, dass das Zeichen, was ich jetzt schreibe, mir später, wenn ich es wieder lese, ne, verständlich sein wird. Das heißt, Sie konstruieren eine, also räumlich, da muss ich dann kleinschreiben, räumlich, sauber schreiben, Fassler. Ich schreibe manchmal ein bisschen schnell und damit auch unsauber, räumlich und zeitlich nicht anwesend, also eine Nichtanwesenheit. Das ist das, was wir bis heute immer noch machen. Insofern kann man sagen, derjenige, der das damals erfunden hat oder damals auf die Idee gekommen ist, das zu machen, also das Problem der Darstellung durch Repräsentation zu lösen, also durch die Logiken oder Darstellung für das Nichtanwesenden, dem sollte man Danke sagen, aber den gibt es halt nicht mehr. Wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen das passiert ist. Also Sie alle erzeugen, wir, ich auch, alle, die wir hier sind, erzeugen Nichtanwesendes. Wenn Sie sich eine Notiz machen, erzeugen Sie Nichtanwesendes. Wenn Sie einen Brief schreiben, dann wissen Sie, ja, ich schicke den an jemanden, der nicht anwesend ist. Das akzeptieren wir. Nennt sich dann Post. Also wir schicken etwas nach, jemanden nach, oder es wird nachgeliefert. Es ist nicht hier, derjenige ist nicht hier. Wenn er jetzt hier neben mir sitzt, muss ich ihm keine Post schicken. Obwohl manchmal in den Seminaren das also auch so passiert heute. Also hier im Moment nicht. Gestern war ich ein bisschen angefressen in einer Veranstaltung, weil dann sind zwei sich wechselseitig SMS geschickt haben. Die saßen 2 Meter auseinander und dann lachte er. Ich wusste gar nicht, warum der lachte. Ne? Und sie lachte dann auch. Ist schon ziemlich bescheuert. Aber egal. Macht doch keiner, ne? Nie. Nie gemacht. Okay. Also es wäre also dumm, faktisch, also in der Tradition wäre es dumm, wenn einer neben mir ist, ihm eine Post zu schicken. Das gibt es dann manchmal schon, also in einer anderen Weise auch, wenn man innerhalb eines Unternehmens ist und man soll gekündigt werden oder wie auch immer, dann ist derjenige, der mir die Kündigung schickt, ist dann sehr, sehr freundlich. Ne? Hallo, wie geht's? Ne? Hat aber nebenbei schon die Kündigung geschrieben. Also sowas gibt es auch, das ist die andere Variante. Aber das Grundproblem, das Grundthema ist, dass ich über etwas rede oder etwas darstelle, das vielleicht von mir als Bäumchen gemeint ist, aber ich entwickle Zeichen, die darauf verweisen, verweisen sollen, dass das ein Bäumchen ist. Also das Zeichensystem nimmt dann den Baumstamm und nimmt das oben und kombiniert das. Und ich sage, das Zeichen verweist hierauf. Das Zeichen verweist also auf Stamm und Blattwerk, nennen wir es mal so. Wir kombinieren, wir synthetisieren, wir abstrahieren. Das ist das, was ich anspreche in dem Moment, wo ich von Nichtanwesenheit ausgehe, ist, dass es hier eine Differenz gibt. Und ohne diese Differenz zwischen dem Gegenstand und dem Zeichen, gäbe es unsere Medialität nicht. Grundsätzlich. Wie diese Zeichen geordnet sind, wie die Zeichen prozessiert werden, ist nochmal eine andere Geschichte. Die eine Möglichkeit ist, also Sie könnten sagen, guten Tag und also nochmal zurück, ohne die Differenz gäbe es das, was wir Medialität nennen, nicht. Und ohne die Speicherbarkeit, also die Idee, dass eine Differenz speicherbar ist, gäbe es auch den gesamten Bereich von Medialität nicht. Das erstmal als Grundlage. Die Beispiele, die ich jetzt hier kopiert habe, sind also die Ausgangsbeispiele, die ich oben in den ersten 4 Bildern angesprochen habe. Und das, was ich da oben habe, gehört zu dem Rest auch. Man kann zwar sagen, ja, da gibt es eine technologische Evolution. Es gibt eine soziale, eine kulturelle Evolution. Es gibt Veränderungen innerhalb der Systematiken, innerhalb der Verarbeitung von Zeichen. Da war ich gerade, als der Kollege reinkam. Also ich kann die Zeichen in Schriftsprache verarbeiten. Also die Zeichenhaftigkeit als Schriftsprache nehmen. Ich kann die Zeichenhaftigkeit als Zahligkeit, als sogenannte Numerosität nehmen. Also dass Zahlenkombinationen, die formelhafte Darstellung von Prozessen, also in Form von Zahlen, dass die auch als Sprache funktionieren. Das tun sie heute. Ne? Ja, also die gesamte Computertechnologie wäre ohne diese Sprachzeichenstruktur, die in Zahlen übersetzt war, gar nicht möglich. Und ich kann sicherlich auch so etwas wie Visualität, also visuelle Zeichensystematiken ansetzen. Das heißt also, ich habe als Ausgangspunkt die visuelle Darstellung. Aus der visuellen Darstellung entstehen Zeichensysteme, die nicht mehr das Visuelle transportieren, sondern von dem Visuellen auch nochmal abstrahieren, also eine Abstraktion zweiter Ordnung darstellen. Und dann haben wir Zahlen, steuerbare IBOs und so weiter und so fort. Da kommen wir aber alles nochmal drauf zurück. Ist dieser erste Schritt erstmal nachvollziehbar? Fragen Sie. Ich sage in solchen Situationen nämlich, ich bin betriebsblind. Ich arbeite seit Jahren damit und mir ist das klar. Ja.
Könnten Sie nochmal dieses Schaubild mit Zeichen, Plattform und Stamm genau?
Das hier? Also, schön. Ich gehe davon aus, also das ist ein wilder Mensch, nein Quatsch, ein Mensch vor, keine Ahnung, ne, sagen wir mal, 40.000 Jahren ist hier, der macht das. Ne? Also 40.000 Jahre. Der sieht etwas. Oder die sieht etwas. Und die sieht etwas, was schnucklig ist, was ihm gefällt oder was ihr gefällt. Und sieht da vielleicht auch noch dran irgendwelche Früchte. Und möchte, das ist jetzt interessant, möchte die Tatsache, dass da Früchte dran sind und dass man die essen kann, ohne zu sterben, weiterreichen. Also sozusagen vererben, kulturell vererben. Innerhalb der Gruppe weitergeben und so weiter. Dafür muss es ein Hinweissystem geben. Ne? Ich kann mir kann das vorstellen im Sinne von, Gesundheit darf man nur sagen, ist egal. Ne? Ich sag's mal. Ich kann mir das vorstellen im Sinne von, es wird, das Obst wird genommen und wird drauf gezeigt, oder, ist eine Vokalität erzeugt, die entweder heißt gut oder bitte bloß nicht, ne? Und so weiter. Diese körperliche Bindung, die wird unter bestimmten Gruppen, so vermutet man, unter bestimmten Gruppenvoraussetzungen aufgelöst. Weil dann unter der Voraussetzung, dass Gruppen größer werden, also nicht mehr nur 50 sind, sondern 150 und so weiter, dass denen so etwas wie eine Wissensvermittlung, eine Wissensweitergabe möglich wird, die heißt, ich versuche das nicht nur mit der Frucht zu machen, sondern ich versuche das eventuell mit einem Zeichensystem zu machen, das nicht fault. Mit einer Darstellungsweise, die nicht fault. Denn ich kann ja nicht das ganze Jahr den Apfel in der Hand halten. Also meine fehlt mir dann die zweite Hand. Und der Apfel fault mir mit der Zeit. Das heißt, das sind hochkognitiv, nennt man das, also kognitiv sind das hochkomplexe Verläufe, so etwas wie eine Distanz zu entwickeln, die gleichzeitig einen Unterschied ausmacht, der neue Funktionen ermöglicht. Also ich habe hier das Obst, dann nehmen wir mal einen Apfel. Also wir sagen heute Apfel dazu, weiß ich gar nicht, geht ja nicht anders. Ne? Ich kann es im Moment nicht anders erklären. Ne? Ich nehme den Apfel und versuche, diesen Apfel in einer bestimmten Weise entweder zu zeichnen, das sind wir bei den Bildern, oder zu bezeichnen. Das heißt also, eine abstrakte Zeichenordnung zu entwickeln, die nicht das Bild transportiert, sondern die nur über Sprache sondern eine Bedeutung transportiert. Also ich versuche sozusagen, ein Modell zu bauen, ein künstliches Modell, ein abstraktes Modell. Das kann ein visuelles, das kann ein numerisches oder ein schriftsprachliches sein. Und mit diesem Modell kann ich den Apfel zur Seite legen und kann sagen, du, mit dem, wenn du das so siehst, ne, muss ich dann in einer Weise beschreiben, hier habe ich es dir mal aufgezeichnet, wenn du das so siehst, Finger davon oder hau rein. Ne? Leckere Pilze, die schön rot sind und weiße Punkte haben, sehen wirklich toll, wenn man nur ein Gramm von isst. Wenn man den ganzen Pilz nimmt, ist es vielleicht ein bisschen unangenehm. Ne? Der Fliegenpilz kann nämlich dummerweise tödlich sein. Ne? Dann sagt er, nein, er hat schon mehrere Fliegenpilze gegessen. Ne? Ah, merkt man schon, er ist ein fröhlicher Fliegenpilzesser. Okay, gut, dann halt nicht. Dann sagen wir, okay, Fliegenpilz in Minestrone ist lecker, oder? Keine Ahnung. Ne? Gut. Jetzt unabhängig von der Tatsache, dass der Fliegenpilz vielleicht dann doch nicht tödlich ist, kann man das Argument der Warnung durchaus zeichentheoretisch oder medientheoretisch und so weiter aufgreifen und sagen, hier entsteht ein Modell. Also ich muss modellieren können. Wenn ich nicht modellieren kann, also wenn wir nicht die kognitive Fähigkeiten hätten zu modellieren, würde die gesamte Medialität nicht existieren. Modellierung heißt Abstraktion. Abstraktion heißt, einen Unterschied zu erzeugen zu dem, was ich darstellen möchte. Distanz, Unterschiede zu erzeugen und so weiter. Und diese Unterschiede können in völlig unterschiedlicher Weise nochmal weiterentwickelt werden. Werden ja auch unterschiedlich weiterentwickelt. Man muss sich das klar machen, dass zwischen der Gehirnorganisation, also zwischen der neurophysiologischen Organisation von Menschen vor 40.000 Jahren und heute, vermutlich, das ist das Argument der Neurophysiologie, kein Unterschied besteht. Manche sagen, gut, seit 25.000 Jahren, da kann man sich dann drüber streiten, aber will ich Ihnen jetzt gar nicht nachdenken. Man kann also sagen, also für die letzten 20.000, 30.000 Jahre kann man sagen, dass die Gehirndifferenzierung nicht dramatisch evolutionär sich verändert hat. Was sich allerdings verändert hat, ist die gesamte soziale und kulturelle Umwelt, ist die gesamte mediale Verfassung unserer Welt und unseres Weltverständnisses. Und das ist das, was man kulturanthropologisch, soziologisch und so weiter dringend intensiver erforschen muss. Okay, noch eine Frage? Oder ist es ein bisschen eine Antwort auf die Frage? Okay. Keine? Gut. Versuchen wir mal ein paar Schritte weiter zu gehen. Ich habe das nochmal ein bisschen frecher formuliert. Es geht letztendlich um das Second Life, also um ein zweites Leben. Ne? Das der abstrakten, indirekten, gemachten, erdachten Welt beginnt mit dem ersten Bild. Das habe ich jetzt eben schon angesprochen. Ne? Also wir haben also eine Situation, dass wir ja keineswegs erst seit heute und keineswegs erst seit der Kybernetik und keineswegs erst seit Computertechnologie so etwas haben wie Second Life. Wer kennt Second Life? Hat schon einer sich darin bewegt? Was ist also ist das eine Plattform? Portal? Beides. Ne? Entwickelt wurde vor 10-12 Jahren, um so etwas wie virtuelle künstliche Marktplätze zu kreieren und darin also mit Avataren, mit zeichengestützten Figuren innerhalb dieses Raumes zu agieren. Das zweite Leben. Das zweite Leben ist nicht erst da entstanden, obwohl der Name schnucklig ist, ne? Second Life und so weiter, könnte man sich ökonomisch drin bewegen. Nee. Das Problem ist schon viel älter oder das Thema ist schon viel älter. Hat damit zu tun, dass die ersten Bilder schon so etwas wie eine Repräsentation erzeugen. Warum die auf die Hand gekommen sind, weiß ich auch nicht. Die Hand gibt es interessanterweise fast in jeder Darstellungsgruppe weltweit. Ich habe mal die Frechheit besessen, in der Konferenz zu sagen, nee, das ist kein Fantasieprodukt, sondern die haben dann schlecht gegessen und haben sich an der Wand abgestürzt und okay, guten Appetit. Naja, Entschuldigung. Nachher ist es wieder weg. Egal wie, aber so wird das ja gemacht übrigens. Es wird Farbe geschluckt und dann gepustet. Man weiß es nicht. Hm? Okay, das sind also die Einstiegsdimensionen. Wenn man jetzt von Materialität und von Funktionen ausgeht und sich die Frage der Zeichen, der Zeichenentwicklung, der Zeichenfähigkeit des Menschen nimmt, kann man die Frage stellen, was geschieht aktuell? Also ich versuche immer wieder diesen Bogen zu ziehen von Medienentwicklung in die Aktualität. Und die Aktualität heißt Digitalisierung. Was heißt denn für Sie eigentlich Digitalisierung? Gut, es steht da irgendwas mit Digitalisierung, aber was heißt das?
Ja? Dass das ganze Leben eigentlich immer mehr ins Digitale rutscht.
Ja, aber was ist das Digitale?
Gibt es ja. Danach richte, wie viel laufe ich, wie viel, keine Ahnung, sowas zum Beispiel.
Also Quantified Self heißt das, ne? Oder Live Logging und so weiter. Ja, okay. Aber was meint, also wovon unterscheidet sich das Digitale? Oder wovon wird es unterschieden? Sich unterscheidet macht es sowieso nicht. Aber wovon wird es denn unterschieden? Hm? Ja. Also das Digitale ist nicht organisch? Okay, ja. Warum sagen Sie das? Das ist richtig, ja.
Es gibt einen festen Unterschied. Weil Informationen können digital gespeichert sein.
Ja.
Oder können auch zum Beispiel integriert gespeichert sein.
Und was ist mit Ihrem Papier und Ihrer Schrift?
Das ist Material.
Ja. Der Klassiker der Unterscheidung ist analog und digital. Und analog meint, dass eine Darstellung gelingt, eine vom Menschen gemachte Darstellung gelingt, die kontinuierlich bleibt. Also Sie finden das immer auf derselben Seite, die Sie in die Hand nehmen. Also insofern gibt es eine bestimmte Taktilität, also eine bestimmte Berührungsebene. Und dass sie auch immer dieselben Zeichenordnungen wiederfinden. Das heißt, es bewegt sich nicht. Ja, das Analoge meint, das ist so ein, es gibt so ein Fließgleichgewicht zwischen Ihnen und dem, was Sie hinterlassen. Das wird nicht autonom. Das ist kein materialer Speicher, der in sich nochmal eine eigene Dynamik entwickelt, außer dass das Papier verfällt. Dass das Papier unter der Voraussetzung der Säureinhalte und der Feuchtigkeit der Umgebung und so weiter verfällt. Na, 70 Jahren, 80 Jahren bei manchen Papieren, nach 140, 150 Jahren, da haben Museen eine ganze Menge Probleme mit. Also sie müssen ständig nacharbeiten, ständig das Papier neu bearbeiten, um die Säure rauszukriegen und die Verfallserscheinungen und so weiter zu lösen. Aber das, was gespeichert ist, ist das, was gespeichert ist. Das verändert sich nicht durch sich selbst. Also es hat keine Eigenlogik der Veränderung mehr, das Zeichensystem. Die digitalen Prozesse, das, was der Kollege gerade macht, ne, die digitalen Prozesse sind so ausgelegt, dass ich eine Speicherung habe. Ne, das, was Sie also auch, hier sind wenig dabei, die das mit Computern machen, dass ich eine Speicherung habe. Dass aber grundsätzlich das, was gespeichert ist, nicht nach der Reihenfolge, die Sie gewählt haben, so bleibt, sondern es kann unterschiedlich, an unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Segmenten innerhalb des Computers gespeichert werden. Und es kann, das ist die Folge, die wir jetzt heute bis zu Demokratiedebatten haben, und es kann verändert werden. Permanent. Also durch eine Eigenlogik, eine Automatisierung und so weiter, die Zeichen bleiben nicht persistent, sie bleiben nicht am Ort haften. Sondern sie können miteinander verbunden werden. Inhalte können miteinander verbunden werden, ohne dass sie das bemerken. Das ist das Problem, das wir haben, ist, dass wir ausgehend von der Materialität und von einer gewissen, sagen wir mal, medialen Sicherheit, dass das, was gespeichert ist, auch bleibt. Das wäre das, was man mit analogen Medien grundsätzlich verbindet. So eine Vertrauenszusage, eine materiale Vertrauenszusage, die mit dem Speicherort verbunden ist. Und dass diese materielle Vertrauenszusage heute so nicht mehr gilt. Also wir haben ein ganz anderes Problem von Trust and Truth, wie das im Englischen so schön heißt, von Vertrauen und von Wahrheit. Sie kennen vielleicht diese lange Tradition der Hieroglyphen. Hieroglyphen waren was? Was waren Hieroglyphen? Ja, Zeichen ist schon mal gut. Zeichen ist immer gut. Ne? Semiotisch sind Zeichen immer gute Argumente. Aber was für Zeichen? Heilige Zeichen. Ne? Die Hieroglyphen waren heilige Zeichen und sie waren in einer Materialität anwesend, da sind wir noch beim Anwesend, die als ewige materiale Speicher verstanden wurden. Nämlich Steine, genau. Der Stein der Weisen, Petrifakte, in Stein gemeißelt, alles das, alle diese Formulierungen, die wir ab und zu noch verwenden, ne, die kommen aus dieser langen Tradition, dass die Dauerhaftigkeit der Nachricht vermutet wurde, garantiert zu sein scheint im Stein. Der Stein ist das, was über Jahrtausende, 3000, 4000 Jahre, bis das Papyrus sozusagen sich ausdehnte als Speichermaterial, das, was als Wahrheitsspeicher, als Wirklichkeitsspeicher und als Jenseitsspeicher auch existierte. Interessanterweise, architektonisch, Klammer auf, kirchengeschichtlich, ne, architektonisch, die Riesentempel, die gebaut wurden, ne, die riesensteinerne Anwesenheit von Gott, oder von Göttern, ja, wenn wir die Griechen nehmen oder andere, die waren die Garanten für die Berührung des Menschen mit dem Jenseits. Die Steine waren sozusagen die Verbindung zum Jenseits. Die blieben ewig. Also das war die irdische Ewigkeit und die außerirdische Ewigkeit berührten sich im Stein. Das ist weg, fast weg. Wir haben uns gelernt, dass Zeichen nicht nur auf Stein funktionieren, sondern wenn wir jetzt mit Steinen arbeiten würden, würde keiner von Ihnen hier sein. Also alle sagen würden, ich habe meine Steine nicht mitgekriegt, die waren mir zu schwer. oder mein Rollkoffer hat leider versagt, ne, und meine Steinplatten, ne, sind zerbrochen oder irgendetwas. Geht gar nicht, kann man sich ja vorstellen. Das heißt, wir haben eine Situation, Digitalisierung erleichtert unsere Speichertransporte und erleichtert sicherlich auch so etwas wie Kommunikationsverläufe. Auch das werden wir noch intensiver behandeln. Es wird auch damit geworben, ne? Zum Beispiel elektronische Bücher, Kindle, wirbt damit, sie brauchen beim Umzug nicht mehr die schweren Kisten zu tragen, weil sie ja die Bücher nicht mehr schleppen müssen. Ne? Sie haben nur das Kindle von ein paar hundert Gramm, die Sache ist erledigt und damit haben sie sozusagen das gesamte Weltwissen in so einer kleinen Platte. Ist wunderbar. Auch eine neue Veränderung. Das Interessante dabei ist aber, nochmal, dass die Digitalisierung heißt, wir betreiben grundlegende Veränderungen der Beobachtungserkenntnis, Produktions-, Konsum-, Lebens- und Wissensmodelle von außen nach innen. Das ist so ein Bild, das nochmal die Situation spätmittelalterlich, früh neuzeitlich darstellt, dass wir, wenn wir, oder unsere Vorfahren, wenn sie nach Wissen gesucht haben, sozusagen eine Weltenscheide durchstoßen haben oder meinten zu durchstoßen, gehen also sozusagen ins Jenseits. Das Wissen ist so eine Art von Jenseitigkeit. Die Situation, die wir heute haben, ist eher diese. Ne? Das heißt, wir haben eine sogenannte Mikrologisierung, Verkleinerung von medientechnologischen Prozessen, die mit Digitalisierung verbunden ist. Gehen wir mal ein bisschen in die Neuzeit und auch in die Veränderung von Visualität oder die Veränderung der medialen Strukturen. Denn das ist mal der Kernpunkt, der jetzt hier raus entsteht. Hier kann ich sagen, ich bin derjenige, sollte ja das Auge sein. Ne? Ich bin derjenige, der etwas sieht. Und das, was ich sehe, führt zu einem Unterschied, so eine Differenz, und diese Differenz wird diese Lücke zwischen mir, das müsste ich jetzt mal hier vielleicht mit einem anderen Farbton machen, die Lücke, die jetzt hier entsteht, oder die Lücken, die entstehen, die werden mit Zeichen gefüllt. Ne? Wir benutzen immer wieder ständig Zeichen, um solche Welt zu erzeugen. Das, was dann mit der Kamera Obscura passiert, ist, dass diese Zeichen mit einem Apparat verbunden werden. Apparat ist auch gut. Auch gut, ja. Lassen wir es mal so stehen. Hat jemand schon mal sowas gesehen? Wo?
Filmmuseum.
Ja, Filmmuseum, super. Okay, also gehen Sie alle ins Filmmuseum. Wir könnten jetzt alle eine Veranstaltung im Filmmuseum machen. Das wäre auch nochmal hochinteressant, aber lassen wir es mal. Vorlesung im Filmmuseum, da müsste ich ja viel arrangieren. Aber kaum mal. Mal sehen, ob das klappen könnte. Kamera Obscura. Die Kamera Obscura ist eine der interessantesten Erfindungen nach den Zeichnungen und nach der Entwicklung von Zeichen, von mathematischen Zeichen, Schriftzeichen und so weiter, Zahlenzeichen. Denn das, was da auftaucht oder eintaucht in die Dunkelkammer, ne, ist die Möglichkeit, mittels eines Apparates, mittels einer physikalischen Bedingung von Wahrnehmung, so etwas wie eine neue Weltsicht zu erzeugen und diese neue Weltsicht nicht nur einmal zu haben, sondern sie, das ist dann der nächste Schritt, sie zu speichern. Das, was die Jungs, Mädels, die Herren und Damen und so weiter über Jahrhunderte durchexperimentiert hatten, also vom 15. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert hinein durchexerziert haben, war die Frage, oder die Antwort auf die Frage, lässt sich das, was wir durch ein Loch sehen, was wir durch ein Loch als ein Bild sehen, lässt sich das speichern? Das ist das grundsätzliche Problem, das wir hier hatten, dass Zeichen gespeichert werden und dass ich die Zeichen mittels meiner Fähigkeit, meiner Zeichenfähigkeit, Malfähigkeit und so weiter speichern kann, dieses Thema wird ausgeweitet im Sinne von, wird es grundsätzlich möglich sein, mittels eines physikalischen Konstruktes, mittels einer physikalischen Ansammlung von unterschiedlichen Leistungs- und Funktionsebenen und so weiter, so etwas zu speichern. Das heißt also, einen Apparat oder eine Medialität zu entwickeln, die grundsätzlich durch sich selbst speichern kann. Das ist die alte Ebene der Abstraktion, die ich mit Repräsentation und so weiter schon angesprochen habe, wird nochmal verstärkt oder wird nochmal verdreht, verändert. Es geht nicht mehr nur darum, dass Mensch das kann. Ich habe also eine geschickte Hand und kann das zeichnen. Sondern es geht darum, dann, dass Menschen ein Gerät, nennen wir es mal so, ein Gerät entwickeln und mittels dieses Gerätes die Speicherfähigkeiten, die wir sonst selber gemacht haben, sozusagen abgibt an das Gerät. Das heißt, die Kamera Obscura oder das, was dann daraus wurde, ein paar hundert Jahre später, die Fotografie, ist auch wiederum ein Vorläufer für den medialen Zustand, den wir heute haben. Sie machen alle Fotos. Ich gehe mir davon aus, dass Sie alle sowas machen. Jeden Tag, wie viele Fotos machen Sie jeden Tag und verschicken es? Wissen Sie das? Bitte?
Unterschiedlich, an manchen Tagen gar keins, an manchen 4, 5.
Okay. Nachbarin, auch so ungefähr? Also Sie verschicken alle, machen Fotos und verschicken alle Fotos. Und was ist das Foto? Was macht das Foto für Sie? Oder was ist das Foto? Was ist das Foto für Sie? Kann man ja auch sagen.
Das hält einen Augenblick fest, den man zum Beispiel anderen mitteilen möchte.
Aha. Und das Augenblick festhalten, ist das eine Repräsentation oder was ist das für Sie?
Es kann eine Repräsentation sein, wenn die anderen zum Beispiel nicht anwesend sein konnten.
Ja.
Sehen, was man dort gesehen hat.
Okay. Ja, eine Repräsentation ist eine Mitteilung, ist eine Nachricht. Wir nutzen das selbstverständlich. Das gehört für uns sozusagen zum nicht genetischen Grundbestand unseres Verhaltens. Ich habe ein Foto gemacht, ne? Und ich bin jetzt hier, da und da und da. Das Essen sieht ganz toll aus. Ach, das muss ich dem jetzt schicken. Oh. Ne? Da ich also eine etwas größere Familie habe, in der das ständig stattfindet, geht mir das manchmal auch ziemlich quer. Aber egal, ne? Das sieht doch toll aus, schicke ich jetzt dem und dem. Sag ich, warum schickst du dem? Das wird ihm bestimmt Spaß machen. Weiß ich nicht. Okay. Aber also das Interessante ist ja, dass dieser Vorgang, dass wir Zeichen entwickeln und diese Zeichen selber hinterlassen, dass dieser Vorgang sozusagen abgegeben wird. Wir geben kulturell, medientechnologisch, soziokulturell, geben wir diese Fähigkeit ab, zu speichern. Wir geben die Fähigkeit ab, darzustellen. Wir machen Fotos mit 3 Millionen Pixel, mit 4 Millionen Pixel, mit 20 Millionen Pixel. Können wir sowieso nicht wahrnehmen. Bei 3 Millionen kriegen wir gar keine, ab 3,4 Millionen kriegen wir gar keine bildliche Differenz mehr hin. Egal. Wir geben das sozusagen an die mediale Struktur ab. Dieser Vorgang ist hochinteressant, weil wir damit das zum Beispiel, was wir Demokratie theoretisch oder demokratisch wichtig finden, nämlich dass wir einen direkten Kontakt zu den Repräsentanten haben, auf der medialen und auf der kommunikativen Ebene nicht tun. Wir geben es an Apparate ab, wir geben es an technologische Strukturen ab, denen wir mehr oder weniger vertrauen. Aber egal, unabhängig jetzt erstmal von dem Vertrauen, hier zwischen tritt, also in dieses Spiel tritt ein Apparat. Und dieser Apparat tritt nicht erst auf unter der Voraussetzung der Computertechnologie. Da kann man sagen, ja, dass die Computertechnologien, alles das ist sind so autonome Systeme und die entmündigen uns und so weiter. Nee, das ist, so einfach ist es nämlich gar nicht, weil wir eine lange Entwicklungsgeschichte haben, die dazu führt, dass wir diese komplexen medialen Technologien heute als selbstverständlich annehmen. Und eine dieser oder eine weitere Entwicklungsgeschichte ist die mit der Kamera Obscura, also bis zur Fotografie und so weiter, verbunden ist. Eine andere ist das, was Sie möglicherweise alle mal mitgekriegt haben. Ich greife einfach so ein bisschen in die Kognitionsgeschichte und die Mediengeschichte, um mir zu verdeutlichen, wie komplex die mediale Situation heute zusammengesetzt ist. Das ist eine Anweisung, das gibt es von Dürer auch, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt von Dürer auch noch auf dem Schirm habe. Ja, genau. Das ist eine Anweisung. Eine Anweisung, wie unter der Voraussetzung der Renaissance, also wir kommen schon ziemlich nah auch wiederum an die Kamera Obscura ran, wie gemalt werden soll, bis zur Renaissance, also bis zu der sogenannten Rastermalung, ne, wurde nicht dimensional gezeichnet. Also die Proportionen, da hat sich vor allen Dingen der Klerus drüber aufgeregt, die Proportionen zwischen herrschenden Architektur und Untergebenen unter dem Volk waren nicht herrschaftlich. Die waren gleich groß. Ne? Der Fürst war gleich groß mit dem Bauern, was nicht ging, selbstverständlich mit Grundverständnis. Aber sie hatten keine Idee gehabt, also über lange Zeit hatten sie keine Idee gehabt, wie sie so etwas wie Proportionen hinbekommen. Die Proportionalisierung, das ist eine große Leistung, eine interessante Leistung der Renaissance-Malerei, das passiert eben in dieser Zeit und vor allen Dingen unter der Voraussetzung der Rasterung. Wie haben Sie Zeichen gelernt? Frei? Mal? Können Sie sich gar nicht erinnern? So lange her? Schon so lange her? Ja?
Naja, als Kind hatte ich so komische viereckige Raster, wo man dann einfach nachzeichnen musste. Also so komische Zeichenbücher, wo dann einfach so, wie jetzt so ein Karo-Block, wo dann einfach so.
Okay. Kind, lern mal ordentlich zu zeichnen.
Genau.
Ne? Hat vielleicht keiner gesagt, aber das war das Prinzip.
Ja. Hm? Schule?
Hat keiner von Ihnen gelernt? Ja.
Aha.
Buchstaben.
Ja, immer wieder nachmalen musste erst und dann
ja.
Freihändig daneben malen.
Okay. Aber die Rastung, also das haben wir gesagt, das ist jetzt ein Baum,
ja,
ne?
So in den Linien eingezeichnet. Also damals war der Kasten, in dem man das Schreiben lernt, hatte ja auch nochmal so unterschiedliche
ja.
Teilbereiche, wo der Schwung dann oben sitzen muss und der unten.
Das sind bis bei den Buchstaben. Und das gibt es gab es für den Kunstunterricht, gibt es interessanterweise für den Kunstunterricht immer noch. Ne, dass gerastert wird. Ne, dass man sagt, okay, wir machen erstmal, wir teilen das Papier teilen wir erstmal in Quadrate. Ne? Wir nummerieren jetzt einen Abstand von 2 Zentimetern oder 3 Zentimetern oder von 1 Zentimeter und 1/2 Zentimeter. Ne? Und dann guckt ihr euch dann die Flasche an, die da steht, ne, und dann malt ihr die Flasche sehr schön schrittweise ab. Und wenn Sie das nicht mehr gelernt haben, okay, dann haben Sie aber auf jeden Fall gelernt, Proportionen zu zeichnen, Tiefen zu erzeugen. Das ist das Nächste, was damit entsteht. Das heißt also, wir sind durchaus in der Erbschaft der Renaissance, nicht nur als Renaissance-Humanismus zu diskutieren, sondern wir sind in der Erbschaft der Proportionalisierung, der Tiefen, der Zusammenhänge, der Erzeugung künstlicher Zusammenhänge im Sinne auch von Proportionalisierung dieser Verhältnisse untereinander. Ohne diese Proportionalisierung, ohne diese mathematische Konstruktion von Fläche oder geometrische Konstruktion von Fläche, gäbe es bestimmte Software interessanterweise nicht. Denn das, was wir als Communication Command Control haben, als C3, wenn Sie das mal hören sollten, vielleicht hören Sie das mal einfach mal durch Zufall noch in den Nachrichten, das ist Steuerungssoftware für Cruise Missiles. Und diese Communication Command Control Programme, die für Cruise Missiles entwickelt werden und immer noch programmiert werden, weil es ja immer noch Cruise Missiles gibt, die gehen von einer Geometrisierung der Landschaften aus. Das sind Netzwerke. Wenn Sie sich das angucken, sind das also Profilnetzwerke, die über die Landschaften gelegt werden und die mathematische Steuerung funktioniert genau auf dieser Ebene der Rasterung. Das heißt, das Raster oder das Netz Ne? Das sind, sagen wir, die entscheidenden Punkte. Raster und, die, und das Netz werden logisch, technologisch, psychologisch erzeugt oder hervorgebracht unter den Bedingungen der Renaissance. Hat nichts mit Computertechnologie zu tun, aber hat was mit Medialität zu tun, hat mit der Entwicklung von medialer Intelligenz zu tun. Sie schreiben von links nach rechts oder von rechts nach links, von oben nach unten oder von unten nach oben, es ist völlig egal, wie Sie schreiben, aber Sie haben eine gewisse Linearität gelernt in der Schrift. Interessanterweise haben Sie genau dieselbe Linearität auch gelernt in der Wahrnehmung von Bildern. Oder in der Erzeugung von Bildern. Also Sie jetzt nicht, sondern Fernsehapparate, aber auch das als später kommende Argument. Das sind nochmal in der Mathematik angelegte Dinge. Manche kennen das, habe ich schon mal verwendet. Bracelli, der auch im 15. Jahrhundert losgelegt hat, führt etwas ein, was auch für unsere heutige Diskussion, für unsere heutige Wahrnehmung von Repräsentation oder für unsere Wahrnehmung von Abwesenheit ziemlich wichtig ist, nämlich er zerlegt das Ganze. Wir haben auf der einen Seite die Rasterung und auf der anderen Seite die Mechanisierung oder auch die Verhäuslichung, Vergerätung des Menschen. Wir erkennen daran, was? Pferd? Nein. Erkennen Sie? Menschen. Wieso? Das ist interessant. Hat Kopf, Arme und Beine. Okay. Alien oder Mensch? Ja, okay. Also wir, ja. Ja. Okay. Ja. Also es ist das Rasterprinzip aufgenommen, aber in der Kombinatorik, also als organisches Angebot, ne? Als organisches körperliches Angebot, so wie Sie es auch angesprochen haben. Wenn man das nimmt und die frühen Programmierungen von Körperlichkeit nimmt, dann sagen wir, das ist nichts anderes. Wir haben in den 80er Jahren und in den frühen 90er Jahren Programme gehabt, die prototypisch sozusagen Hühner angeboten haben, prototypisch Bäume angeboten haben und so weiter und so fort, die genauso aufgebaut waren. Also die waren gerastert, vektorisiert hat man das dann damals genannt. Ne? Waren ja auch Vektoren, also die dann in den verschiedenen Richtungen mathematisch dargestellt werden konnten. Ne? Das Interessante ist ja nicht so sehr die Tatsache, dass das Kunst war. Damals war das eine heftig diskutierte Kunst, weil Bracelli unverschämt war und hat die göttliche Schöpfung auseinandergenommen, hat sie geometrisiert. Und das Interessante ist, dass wir über diese Kombination von Rastern so etwas wie Organisches erkennen. Sie haben gesagt Mensch. Ich habe gesagt Pferd oder Tier oder was auch immer. Mensch. Okay. Also wir erkennen das und wir lernen zu abstrahieren. Also zunehmend werden unsere Wahrnehmungen abstrakter durch diese Medialität, durch die Speicherung und die Auseinandersetzung mit den entsprechenden technologischen Möglichkeiten oder technischen Möglichkeiten. Und wir akzeptieren auch zunehmend, dass diese Medialität, mit der wir zu tun haben, nicht das Menschenbild transportiert, von dem wir erwarten, dass es das tun müsste. Wir akzeptieren, dass Medialität etwas anderes ist, oder haben schon längst akzeptiert, dass Medialität etwas anderes ist als eine direkte Repräsentation. Der Klassiker ist nach wie vor zu sagen, ich repräsentiere mittels eines Zeichens. Inzwischen haben wir Programme auf dem Markt, die drauf los rechnen können, die drauf los entwerfen können, ne, und wir das auch nett finden, interessant finden, was dann raus wird, bis hin zu neuen organischen Zuständen und so weiter. Auch das ist Geschichte. Das kann man noch fortsetzen und so weiter. Ein weiterer interessanter Punkt in der Entwicklung, ich mach mal so kleine Schrittchen, ne? Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass wir nicht nur gelernt haben, von der Körperlichkeit zu abstrahieren, das heißt Zeichen als Darstellung von Körperlichkeit zu verstehen und nicht nur gelernt haben, Systeme zu entwickeln, die so eingesetzt werden können, dass sie Körperlichkeit imitieren, also Systeme wie Rasterung, sondern es gibt eine wahnsinnige Geschichte, die, also wirklich eine überraschende Geschichte, im Nachhinein, wenn man das so formulieren, die mit dem Loch verbunden ist. Oder man kann auch sagen mit der Null. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ne? Loch. Es gibt einen Karikaturisten, der früher für den Standard in Wien gearbeitet hat, der hat ein kleines Büchlein geschrieben über die Geschichte des Lochs. Das ist sehr schön. Ne? Okay, bringe ich vielleicht nächstes Mal mit, lasse ich mal durchgehen, können Sie mal gucken. Das ist schon sehr, sehr witzig. Das Loch, was ist das Loch? Das Loch ist Abwesenheit oder ist das Loch Anwesenheit? Ist die Null Anwesenheit oder ist die Null Abwesenheit? Wie diskutieren Sie das für sich selber? Gibt es die Null? Das ist eine komische Frage, ne? Aber es ist keineswegs eine dumme Frage. Ja?
Es muss die Null erleben, um alleine sowas wie 10 oder 100 oder sowas dann auch ausdrücken zu können, auch wenn es dann nicht die Null als einzelnes Symbol unbedingt ist, aber damit es halt sowas wie Zahlenfolgen gibt.
Ja, okay. Seit wann gibt es die Null in Deutschland im System der natürlichen Zahlen? Weiß das einer? Eine? Nämlich gar nicht so lange, das ist das Interessante. Anfang des 19. Jahrhunderts. Also seit 200 Jahren ist die Null in das System der natürlichen Zahlen integriert. Also in dieser arabischen Schreibweise. Es gibt sie schon länger, ne? Im Hindu-Gebiet gab es also vor 1.500-2.000 Jahren schon die Null, da ist mit der Null sogar gerechnet worden. Die Römer haben das nicht gewollt, die konnten das auch gar nicht darstellen. Also die römischen Zahlen haben keine Null gehabt. Das römische Zahlensystem beginnt mit einem Strich, das ist die 1. Und die Null war verboten, die Null war religiös geächtet. Null war nichts und nichts war Teufel. Also die Null war teuflisch. Das ist schon interessant. Und erst mit der Einführung der Buchführung, erst mit der Einführung der Rechensysteme, die unter anderem auch erforderten, dass man mal auch mal darstellte, dass man kein Geld hatte, ne? Oder dass es dann größere Summen gab, ne? Die dann auch leichter zu rechnen sein sollten, ne? Das, was Sie mit der Null auch angesprochen haben, ne? Inklusive Komma, also dass die Zahlen unterteilt werden können, die Summen unterteilt werden können. Erst also unter dieser Voraussetzung, man könnte noch sagen, der Verbürgerlichung der Rechensysteme taucht die arabische Schreibweise auf. Und mit der arabischen Schreibweise, sozusagen das Lehnstück, das die Araber auch von den Indern übernommen hatten, die Null. Hier, Jacquard, ne? Programm, könnte ich das sagen, die Steuerung, vor digital, vor computertechnologisch, aber ohne Null ging es nicht. Nur hier hat die Null nicht die Referenz Zahlensystem, sondern hier hat die Null Lochreferenz. Das heißt, die Anwesenheit und die Abwesenheit von Material steuert das System. Das ist nicht anders als in der Logik, klar, es ist anders, weiß ich auch, ne? Aber in der Struktur ist es nicht anders als das Argument des Binären, ist, ist nicht. Ne? Das ist das, was man mit 0 und 1 Schaltungszuständen verbindet. Ne? Und die Schaltungen werden hier betrieben, ich habe Material oder ich habe kein Material. Also ich habe eine Materialfläche, durch die ich nicht stechen kann, also durch den Greifzahn nicht steuern kann. Und dann habe ich wiederum Löcher, in die der Greifzahn geht. Und insofern kann ich darüber alles Mögliche steuern. Ich kann darüber künstliche Klaviere steuern. Ich kann Webstühle steuern, ich kann Maschinen anderer Art steuern und so weiter. Das Interessante ist, dass diese Logik weitergeführt wird bis in das 19. Jahrhundert hinein, das frühe 20. Jahrhundert. Weiß nicht, wer von Ihnen sowas noch kennt. Damit habe ich Computertechnologie gelernt, mit Lochkarten. Weiß nicht, wer kennt Lochkarten noch? Lochkarten, Sie kennen, sonst keiner, auch zu Hause hat keiner zufälligerweise irgendwie so ein Musikinstrument, das über Lochkarten betrieben wird, auch nicht. So, egal, macht nichts. Da ist die Speicherung, das, was wir am Anfang gesagt haben, Speicherung, Medien, Materialität, verändert sich permanent. Es tauchen immer wiederum neue Varianten der Medialität auf, tauchen neue Varianten des Speicherns, des Sendens, des Vertreibens und so weiter von Informationen auf. Aber das Grundprinzip bleibt. Das Grundprinzip bleibt, dass wir etwas wahrnehmen, zu dem Wahrgenommenen einen Unterschied erzeugen, also das bin nicht ich, und zu dem, das nicht ich ist, wird ein Zeichen erfunden oder eine Darstellung. Und diese Darstellung wird immer wichtiger. Das heißt, je weiter die Differenz, je größer der Abstand zu der vermuteten Welt wird, also immer die erforderlichen Reichweiten werden, umso größer wird der Bedarf der Medialität. Wir können heute über Globalisierung diskutieren, wir können über Japan-Bilder diskutieren, wir können über China, Volksrepublik China, Taiwan oder ist egal was diskutieren oder über München oder über Wanne-Eickel. Das ist alles weit weg. Das steht uns sinnlich direkt nicht zur Verfügung in dem Moment, wo wir darüber reden. Aber wir können sagen, guck mal, habe ich Bilder gemacht, guck mal, da gibt es ein Video zu, guck mal oder hör mal zu und so weiter. Das heißt, der Bereich der Medialität, der uns am Anfang, also in der Menschheitsgeschichte, so etwas wie indirekte Kommunikation zwischen Generationen ermöglichte, diese Medialität, dieser Bereich der Medialität ist so groß geworden, dass wir ohne Medialität überhaupt kein Weltverständnis mehr haben. Wir könnten vielleicht noch sagen, das ist ein Baum, das ist ein Haus und so weiter, das machen wir ja auch und wir bewegen uns auch darin. Aber unsere Welterklärungen sind in einem Maße an Informationen aus Medialität gebunden, wie es bislang oder vorher auch nicht existierte. Mit Fakes und allem drum und dran, mit Lügen und so, das gehört zum, ich will nicht sagen zum Spiel. Das muss man kulturell regeln, das muss man rechtlich regeln, aber das Grundprinzip, dass in der Menschheitsentwicklung die Medialität immer wichtiger wird und damit auch die technologische Struktur dieser Medien immer wichtiger werden, an diesem Prozess, an diesen Entwicklungsdimensionen werden wir nichts ändern. Es sei denn, wir setzen darauf, dass all diese Bedingungen, unter denen wir im Moment existieren, von heute auf morgen verschwinden. Da müsste man Strom abschalten. Alle Batterien kaputt machen, egal, das ist nicht vorstellbar. Okay, Fragen dazu? Wenn keine Fragen sind, naja, lassen wir es mal. So. Eine andere Dimension dieser Medialität, mit der wir zu tun haben, ist die mit Kalkulation verbunden ist, das Kalkül. Wer hat schon mal so eine Maschine gesehen? So eine mechanische nicht. Okay. Wer hat Abitur gemacht? Im Taschenrechner? Keiner? Die waren doch wahrscheinlich auch erlaubt. So kenne ich das zumindest von meinen Kindern. Okay. Taschenrechner heißt das. Gut, das ist nicht unbedingt das, was Sie dann brauchen. Das ist so ein Gerät in dieser Größe ungefähr. Können nicht alle mit dem Leibnizischen Kalkulator in die Klausur kommen. Also es ist anders gelöst, andere Materialität. Aber das Interessante an dieser Erfindung, Leibniz war einer der wichtigsten Mathematiker in dieser Zeit, ist eigentlich immer noch wichtig, ne? Sehr stark, also sehr religiös geprägter Mathematiker, hat so bestimmte Ordnungskonzepte entwickelt wie Monaden, also die sozusagen weltliche Ordnung unter dem göttlichen Prinzip transportierten. Aber das ist im Moment gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass parallel zu ganz bestimmten Entwicklungen der Rasterintelligenz, des Kalküls, der Buchführung, der Durchsetzung der Null, allmählichen Präsenz der Null, also innerhalb der Buchführung und so weiter, so etwas auftaucht wie eine Maschine, die rechnet. Das heißt, dass dieser mediale Vorgang, dieser Zeichenvorgang, dass dieser mediale Vorgang von der menschlichen Körperlichkeit distanziert wird. Das heißt, der Apparat war nicht nur dann dazu da, eine Vermittlung zwischen Körper und Umwelt zu erzeugen, oder das Medium war nicht mal dazu da, also eine solche Vermittlung zu garantieren, sondern der Grundgedanke war, dass Mathematik, wenn sie denn mit Mechanik verbunden wird, eine Eigenständigkeit des Kalküls ermöglicht, eine eigenständige Rechenweise ermöglicht. Und diese eigenständige Rechenweise ist das, was Sie mit dem Taschenrechner hinkriegen. Also, man kann sagen, jeder Computer funktioniert so, aber erst mal diese Ebene. Das heißt, wir können uns über Medien aufregen, wir können über Medien sagen, was wir wollen. Können wir heftig debattieren. Aber wir müssen berücksichtigen, dass die Struktur unseres Denkens und die Struktur unserer Kommunikation nicht nur immer stärker an Medien gebunden ist, sondern dass dahinter eine Entwicklung der, nennen wir es mal, intellektuellen Formate oder der geistigen Formate liegt, die darauf aufbaut, dass wir Systeme entwickeln oder für unsere Vorfahren Systeme entwickelt haben, die mit der Körperlichkeit direkt nichts mehr zu tun haben. Das heißt, es gibt so nicht mehr die Regel der Repräsentation, sondern es wird übergeben. Es wird also eine bestimmte Körperfunktion, Denken, Kalkulieren und so weiter, wird übergeben an mechanische Prozesse. Wir verlassen uns auf diese mechanischen Prozesse, ob die Rolltreppe fährt oder der Fahrstuhl fährt oder ob die Brotschneidemaschine funktioniert und so weiter und so fort. Wir verlassen uns auf unendlich viele Mechaniken, die nichts mit unserer direkten Körperlichkeit zu tun haben. Das ist das, was wir also mit Medialität dann auch diskutieren müssen und diskutieren werden, ist der Zusammenhang von Physiologie und Technologie. Und dieser Zusammenhang wird erstmal in Frage gestellt durch Leibniz' Kalkulator. Weil er sagt, der Kalkulator kann genauso rechnen wie mein Gehirn. Das heißt aber sicherlich bei ihm, bei Leibniz, dass die Zahligkeit wichtiger ist als die Schrift. Stimmt nicht so ganz, aber ist ziemlich, also, oder mindestens genauso wichtig ist wie die Schrift. Aber die Zahligkeit, weil sie operiert auf der Ebene von Mechanik, eine autonome Systematik darstellt, eine Eigenständigkeit darstellt. Das ist der Körper, also dieser kleine Manni hier, der Guckende, der Körper wird unwichtig. Wenn Sie Computertechnologie benutzen, bedienen Sie genau das Prinzip. Das fällt Ihnen vielleicht gar nicht auf, aber Ihr Körper ist unwichtig. Für die Abläufe innerhalb des Systems, Computertechnologie, ist es völlig unwichtig, wie Sie sich fühlen, wie Sie aussehen, was Sie tragen, wie Sie geschminkt sind, wie freundlich sind oder wie unfreundlich Sie sind, ob Sie das Gerät beschimpfen, scheiße, warum geht das so langsam, Klammer auf, zu und so weiter, so was würde ich niemals sagen, ne? Okay. Muss man nicht schneiden. Egal wie Ihre Körperlichkeit, Ihre körperliche Verfassung in dem Moment ist, in dem Moment, wie Sie das Gerät benutzen, ist es dem Gerät egal. Es hat keine Empfindung, es sei denn, das ist mit bestimmten Sensoren, Operatoren, also Operatoren, Sensoren und so weiter verbunden. Das kommt später auch noch mal sicherlich auf Sie zu. Aber das Prinzip, das Leibniz einführt, ist, die Kalkulation ist grundsätzlich vom Körper getrennt durchführbar. Ich kann also die Systematik denken und ich kann die Systematik auch in, also die mathematische Systematik kann ich denken und kann sie in eine Maschine überführen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte, es bleibt ja nicht bei der Maschine, sondern es wird sowas. Wer hat die schon mal gesehen? Oh, diese Gesichter. Vaucasson, der Alte, 1737. Ne? Auf der Grundlage der Kalkulation, auf der Grundlage der Mechanik, auf der Grundlage der Durchsetzung der Null, der Abwesenheit und der Anwesenheit und so weiter, entwickelt er zum Beispiel eine automatische Ente, interessanterweise mit Verdauungsfunktion. Ne? Das ist dann hier der Pfeil, der hier rauskommt. Ne? Also so sah sie dann aus, oder so sieht sie noch aus, sie steht mit dem Museum. Ne? Oder der künstliche Klavierspieler, Tympanon, schon mal gehört? Auch nicht? Das sind dann die Entwicklungen, die auf der Grundlage der Zahligkeit, der Kalkulation, also des Kalkulators, der Mechanik und so weiter entwickelt wurden. Wir haben also also wenn wir Computertechnologie nutzen und so weiter, haben wir diesen kulturellen, soziokulturellen Vorlauf. Und dieser soziokulturelle Vorlauf heißt, unsere Vorgänger haben eine Systematik entwickelt, die heißt, ich trenne die Medialität oder ich trenne die Mechanik vom Körper. Ich trenne sozusagen meine sozialen Fähigkeiten, meine kulturellen Fähigkeiten von der Maschine und überlasse bestimmte Funktionen der Maschine. Schachspieler, Schachspielautomaten, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Daher kommt dann auch diese Formulierung, das ist getürkt. Kennen Sie das? Kennen Sie die Formulierung, das ist getürkt? Wissen Sie, woher das kommt? Das war ein kleiner, Entschuldigung. Ja, aber war kein Computer, war es eine klassische Mechanik. Ne? Ja, ne? War ein mechanisches Tableau von also Schachspiel. Ne? Und in diesem Kasten saß ein wirklich sehr kleiner Mensch, türkischer Herkunft. Und ja, so war das. Ne? So, haben sie rumgetrickst und rumgetestet, hochintelligent. Und er hat dann auf die Züge reagiert mit der Führung eines Magnetes und so weiter, hat dann interessanterweise dann auch manchmal gewonnen. Und irgendwann mal musste man den rausnehmen und irgendeiner hat das gesehen und dann gesagt, okay, gut, dann ist das aufgeflogen. Daher kommt das. Interessante Spielereien. Aber das Wichtige ist, dass wir, wenn wir heute von Computertechnologie reden und von Medialität und die übernimmt sozusagen physiologische Funktionen, übernimmt soziale Funktionen, wir haben soziale Netzwerke, die durch Algorithmen gesteuert werden und so weiter, dass diese Situation, die wir haben, keine plötzlich auftretende ist, sondern dass sie mechanische, mathematische, mathematikgeschichtliche, physiologische, technologische Vorläufe haben, die dazu geführt haben, dass wir eine hohe kulturelle Akzeptanz gegenüber solchen Maschinen haben und sie auch ja, selbstverständlich nutzen, unproblematisch nutzen. Auch wenn ich sage, ja, dem Computer interessiert herzlich wenig, wer sie sind, nutzen wir das und sagen, das ist meins. Das ist mein Telefon, das ist mein Computer, das ist mein Programm, ich habe meine Nachrichten da drin und so weiter. Aber das interessiert dieses System überhaupt nicht. Wenn Sie zu der Nachbarin sagen würden, ich nehme jetzt den Computer, das ist jetzt mein Computer, dann gibt es schon Ärger. Also in dem Moment, wo bestimmte soziale Prozesse klassischer Art, direkter Art auftauchen, sagen Sie, okay, nee, geht nicht. Nun könnten Sie immer noch sagen, ja, aber richte ich doch nicht auf dem Computer, ist doch egal, ob er dir gehört oder mir. Ich will Sie auf so ein bisschen, ein paar Probleme aufmerksam machen, die mit dieser Entwicklung aufs Engste verbunden sind. Ein bisschen später passiert das. Okay. Wissen Sie, was das ist? Morse. Steht ja dran. Was ist Morse? Was ist dabei entscheidend? Frankenstein kennen Sie wahrscheinlich, Dr. Frankenstein. Und das Monster wird zum Leben gerufen durch was? Genau, Elektrizität. Und das muss man sich immer klar machen, wir benutzen Technologien, mechanische, mathematische, also im Sinne von Kalkulation, hochdifferenzierte Apparate, aber wir benutzen sie als elektrische Geräte und nicht mehr als mechanische Geräte. Alle Vorläufer sind sozusagen wichtig gewesen, um das zu entwickeln, aber die Vorläufer und die Mechanik, die damit verbunden ist, ist nicht mehr das Entscheidende, sondern die Elektrizität. Elektrizität ist im Sinne der technischen Nutzbarkeit von Elektrizität 217 Jahre alt. Lächerlich wenig. Weil 1800 der Volta, der Kollege Alessandro Volta, also das mittelalterliche Konzept von Batterie, was an Glas gebunden war und so weiter, übersetzte in eine Säuremechanik und Chemie-Situation. Und es gelang ihm zweierlei zu lösen. Das erste war eine kleine Batterie, also eine Batterie mit niedrigem Strom zu entwickeln, 3,5, 5, 6, 7 Volt, was man später dann Volt nannte, also Spannungszustände. Und es gelang ihm auch Strom zu erzeugen, der niederfrequentig war, also nicht, dass man dann versucht, irgendetwas zu transportieren mittels des Stroms und der andere wird dann unter Strom gesetzt, wenn er das Gerät benutzt. Also muss es niederfrequentig sein. Diese niederfrequentigen Ströme, die sind dann von Morse aufgenommen worden und er hat gesagt, ich kann die unterbrechen. Ich kann mittels des Stroms sozusagen Zeichen setzen. Ich kann Zeichen transportieren. Das ist für uns heute auch selbstverständlich. Sie telefonieren. Sie telefonieren mittels Strom. Das fällt Ihnen vielleicht gar nicht auf, aber manche sagen, gut, das führt dann irgendwann mal zu Tumoren und so weiter. Wir wissen es nicht genau. Sie verwenden Strom, niederfrequentig. Aber dieser Strom, der niederfrequentig verwendet wird, ist nach dem Prinzip von Morse zerhackt, zerteilt. Gut, manche sagen auch, das ist weiterentwickelt worden in der Digitalisierung, aber das Grundprinzip des Unterbrechens, dass das Unterbrechen, also das Nichtfließen von Strom bedeutet, es ist ein Zeichen, das ist von dem Kollegen Morse in die Welt gebracht worden, wird seitdem auch praktiziert. Elektrizität ist also wichtig. Ohne Elektrizität hätten wir diese Medialität heute nicht. Und diese Elektrizität kann gespeichert werden, kann also bestimmte Strukturen erhalten, also innerhalb von Rechnern, innerhalb von Batterien und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, dass damit eine Telesituation entsteht, die man vorher nicht hatte. Dieser Strom, der fließt, kann Telekommunikation hervorrufen. Wird auch so genutzt. Es gibt Bilder von New York Ende des 19. Jahrhunderts, Straßenbilder von New York, da sehen Sie riesen Kabelstränge von einer Straße zur anderen gehen. Und das sind die Telefonkabel, die dann innerhalb von wenigen Jahren oberirdisch verlegt wurden und die dann die Bürokultur New Yorks Ende des 19. Jahrhunderts definierte. Strom, das mache ich jetzt nicht weiter. Das ist allerdings dann doch nochmal wichtig, um es kurz anzusprechen. Babbage. Wissen Sie, wer Babbage war? Nee. Okay. Babbage war ein Physiker, Mathematiker, sehen Sie ja hier Mitte des 19. Jahrhunderts, der eine große Liebe hatte, also nicht die Computertechnologie, das gab es noch nicht, sondern Lady Lovelace, eine adlige Frau, die hochintelligent, so wie er auch, mit ihm zusammengearbeitet hat. Und die beiden haben zusammen eine sogenannte Difference Engine und ein Analytical Engine entwickelt. Das heißt, das ist die Fortsetzung des Kalkulators von Leibniz. Aber nicht nur diese Fortsetzung, sondern es ist die Vorbereitung von Computertechnologie im 20. Jahrhundert. Weil das eine solche komplizierte oder komplexe Rechenoperationsmaschine ist, man sagen kann, das ist in der gesamten Logik des Aufbaus, des sicherlich hier noch mechanischen Aufbaus, so angelegt, dass damit auch schon die Computertechnologie in ihrer Struktur vorweggenommen wurde. Da fehlten noch viele, viele andere Aspekte der Informationsdefinition und auch der Physikalität von Informationen. Aber so sahen die Dinge aus. Ne? Damit können wir heute nicht mehr operieren. Wir haben keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Es gibt dann höchstens nur ein paar Spezialisten, die damit umgehen können. Ne? Aber wir haben eine Situation, also als Vorläufer, dass diese Unterscheidungsmaschinen und die analytischen Maschinen dann im 19. Jahrhundert als mechanische Maschinen entwickelt wurden. Das gehe ich jetzt mit, schon schaffen wir das alles nicht mehr. Ja, vielleicht noch das. Ein weiterer Punkt für die Entwicklung oder weiterer Gesichtspunkt für die Entwicklung von Medien, wie wir sie heute haben, Medientechnologien, ist die Entwicklung von Röhrentechnologien. Röhren sind Glaskörper, ich frage jetzt nicht, wie Sie, wer kennt überhaupt noch Röhren? Hat einer nochmal ein Röhrenapparat gesehen? Röhrenradio? Ja? Fernseher, genau. Sie haben also Kathodenröhren und so weiter. Ja, okay. Wer hat noch einen Fernseher zu Hause? Sie? Sozusagen fossile Brennstoffe. Und? Schön? Ja, alt sind die alle. Die müssen alt sein. Also jetzt gestern produzierte Kathodenröhrenfernseher, die gibt es ja nicht. Hoffentlich nicht mehr. Ab bei den Eltern steht der. Okay, gut. Ja. Wir hatten auch noch einen im Keller gehabt, den haben wir letztens mal noch weggeschmissen, so 8 Jahre oder 9 Jahre nicht mehr benutzt. Aber okay, die sind massig schwer. Aber das Interessante ist, den Aspekt zu berücksichtigen, was geschieht mit Elektrizität. Die Idee, Elektrizität zu verwenden, ist die eine im Sinne des der Telefonie, der Telegramme, der Telegrafie und so weiter, alles das ist ja elektronisch auch, oder nicht elektronisch, elektrisch transportiert worden. Und dann gab es dann halt die Überlegung, dass man sagte, okay, der Strom ist nicht nur Strom, sondern Strom besteht aus unterschiedlichen Wellen und ich kann das in optische Wellen, ich kann das in elektrische Wellen und so weiter differenzieren und so weiter. Und ich kann eventuell auch den Strom verwenden, nicht nur für den Transport, sondern ich kann auch den Strom verwenden für die Darstellung von etwas. Fotografie im Kopf behalten, ne? Für die Darstellung. Und das, was Sie wahrscheinlich alle kennen, alle sind wahrscheinlich schon mal geröntgt worden. Wer ist noch nie geröntgt worden? Also sind wir alle schon beschädigt? Schwer verletzt, eigentlich sind das Verletzungstechniken. Und diese Technik, ich führe sie deshalb an, weil damit gezeigt wird, dass eine Röhrentechnologie mit Elektrizität verbunden ganz bestimmte Strahlen erzeugt, also durch Erhitzung von bestimmten Materien oder Materialstrukturen erzeugt, wenn das dann Strahlen entstehen, die dann eine Durchleuchtung des Körpers ermöglich machen und auf der anderen Seite dann die Strahlenablenkung und so weiter registriert, was wir dann als Hand wahrnehmen können oder als Knochen, gebrochene Knochen und so weiter. Da kann man wieder fragen, was hat das mit unserer heutigen Medialität zu tun? Das hat damit etwas zu tun, dass wir nochmal, was ich jetzt eben angesprochen habe, zunehmend dazu übergehen oder die Gesellschaften gehen oder so Kulturen gehen zunehmend dazu über, eine automatisierte, eine apparative Darstellung von Realität zuzulassen. Und diese apparative Darstellung von Realität kann eine diagnostische sein, kann eine kommunikative sein, kann eine rechnerische sein, eine künstlerische und so weiter. Aber wir verlassen uns darauf. Wir verlassen uns zunehmend auf diese apparativen Strukturen und sind heute interessanterweise in einer Situation, wo wir plötzlich diskutieren, ja, aber kann das nicht eine Fälschung sein? Kann das nicht unwahr sein? Kann es nicht eine völlige Überwachung nach sich ziehen, wenn wir diese hochkomplexen Systeme auf uns selber anwenden? Dann kann man sagen, ja, das ist so. Die Fortsetzung dieser Regelsysteme von Kalkulation, von Physikalität, von elektrischen Strömen, von Röntgengeräten, von 0 und 1 oder von Lochkarten und dann 0 und 1, ist das, was wir dann innerhalb der Computertechnologie, in der Geschichte der Computertechnologie unter anderem mit Konrad Zuse verbinden, dass unter der Voraussetzung der Physikalität und der Voraussetzung der Elektrizität und der Mathematik Räume entstehen oder Vorstellungen von Räumen, die so konstruiert sind wie das hier von Konrad Zuse. Das ist ein Konzept von, das ist vielleicht ein abstraktes Konzept erstmal im Moment für Sie, aber es ist ein Konzept, das darauf hinweist, wie die Medientechnologie, mit der wir heute zu tun haben, konzipiert wird. Sie wird nämlich als ein rechnender Raum konzipiert, der mit uns nichts mehr zu tun hat. Vielleicht mit uns noch als User. Ne? Und der Kollege ist jetzt hier ein User und andere sind auch Usen, die anderen usen auch schon fleißig rum, kommen gleich zum Essen, der Fassler redet immer noch. Oder was Ähnliches. Ne? Okay. Also wir nutzen dieses und wir verwenden also auch diese Technologie, ohne dass wir sie als eine Beschädigung des Selbstverständnisses verstehen. Obwohl wir die Frage, darüber werde ich auch sicherlich später nochmal darauf zurückkommen, die Frage stellen muss, was User eigentlich ist, unter der Voraussetzung von klassischen Identitätsversprechen, Subjektverständnissen und Selbstverständnissen, was meint User eigentlich soziokulturell? Unter der Voraussetzung kann man aber fragen, wie weit geht der Raum, der rechnende Raum? Und bei Zuse in diesem Modell, einer der wichtigsten deutschen Computertechnologen, bei Zuse ist das noch ein Modell, das so auf einen Apparat bezogen ist oder auf eine apparative Struktur bezogen ist. Inzwischen kann man sagen, dass diese rechnenden Räume globale Räume sind. Facebook, Amazon, alles das, was wir kennen, ne, sind rechnende Räume. Und die sind genauso konzipiert wie dieses Modell. Das heißt, jeder Knoten ist aktiv. Ne? Jeder Knoten ist aktiv und jeder Knoten ist mit jedem verbunden, entweder über eine Stufe, zwei Stufen oder drei Stufen. Und sie sind so aktiv, dass wir keine Chance haben, in die Aktivität noch einzudringen, sobald wir Algorithmen eingebracht haben, die sozusagen die Automatisierung dieser Prozesse garantieren. Insofern sind wir in einer schwierigen Situation, dass wir über Medien reden und Medien mit Kultur verbinden und Medien mit unserer Fähigkeit verbinden, uns zu verständigen. Aber der Zwischenraum zwischen dem kognitiven Wesen Mensch und einem Gegenstand und einem anderen kognitiven Wesen, das ich jetzt hier hinzeichnen könnte, der Zwischenraum oder die Zwischenräume sind so groß geworden oder sind so stark von Medientechnologie besetzt, dass es schwierig ist, noch über eine nachvollziehbare Repräsentation, über eine nachvollziehbare Wahrhaftigkeit, eine nachvollziehbare Objektbindung zu reden. Und die Konsequenz ist zu sagen, dass die Medialität eine eigene Objektivität geworden ist. Dass die Medialität nicht mehr vermittelt, das ist die Schwierigkeit, in der wir im Moment sind, dass die Medialität nicht mehr vermittelt zwischen Menschlein und Menschlein, sondern dass es der Entwicklungserfolg dieser Medientechnologie unter anderem darin besteht, dass Medialität eine eigenständige Objektivität geworden ist. Sie vermittelt nicht mehr, sondern sie konstituiert. Das ist eine mediale Verfassung von Welt entstanden, die eine Anfrage an die klassische Repräsentationslogik und eine Anfrage auch an die klassische Verantwortlichkeit von Medialität oder Beantwortbarkeit und so weiter transportiert. Das macht mein Engagement aus, mich damit auseinanderzusetzen, der Frage nachzugehen, wie kommen wir nicht aus der Medialität raus, sondern wie können wir das wieder auf eine Ebene zurückbringen, dass es um uns geht nicht um die mediale Objektivität. Computer. Wir kommen immer näher ran. Computer. 1946. Schön war jetzt, ich war vor 3 Wochen, weiß ich nicht, war ich zu einer 100-Jahres-Feier, Handelsjahreskonferenz zu Ernst von Glasersfeld in Innsbruck. Und da habe ich dann zwei fast 90-jährige Kolleginnen getroffen, die noch in diesen Bereichen gearbeitet haben. Die fragten dann mich dann, was hast du an Programmieren gelernt? Da habe ich dann Fortran gesagt und dann haben sie geschmunzelt und haben gesagt, naja, wir haben noch im Umfeld von ENIAC gearbeitet, also Electronic Numerical Integrator and Calculator. Und dann sage ich, ach, wart ihr denn auch daran beteiligt, diese komischen Bilder zu machen? Warum komische Bilder? Die sehen, das ist adrett, ne? Geschlossene Bluse kann man nicht sehen, aber das ist ein Kostümchen, hat ein Kostümchen an und so weiter. Das sieht super toll aus, ne? Für die damalige Zeit. Und er, Anzughose, Hemd, geschlossene Ärmel und Krawatte. Super inszeniert. Wissen Sie, wie warm es da drin war? 46 Grad. Das heißt, die liefen eigentlich immer nur in Unterhose rum. Also die Männer oder in Shorts und so weiter. Ne? Und die Damen waren auch ziemlich leicht bekleidet. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Aber haben extra dann für die Fotos haben sie die sozusagen salonfähig gemacht. Ne? Um den Rechner salonfähig zu machen, dann haben sie dann zwischen 40 und 50 Grad waren die Computerräume heiß. Ne? Weil Elektrizität, dummerweise, wenn sie prozessiert, Hitze erzeugt. Und wenn ich viele Kabel habe und viele elektrische Ströme, hier können Sie das ja sehen, wird es dann wirklich richtig heiß. Aber das Interessante ist, dass das ist eine Situation vor Schaltkreisen. Die elektronischen Schaltkreise, die wir kennen oder die Sie nicht kennen, aber die Sie auf jeden Fall nutzen in allen möglichen Variationen heute, die werden erst 49 erfunden. 49, 50 tauchen die erst auf, ne? Kommen aus den Labors raus und so weiter. Und dann verkleinert sich Computertechnologie immer mehr, bis hin zu solchen Geschichten, wie wir sie heute rumtragen. Und das, was Sie im Telefon heute haben oder also in Smartphones und so weiter, hat eine Softwareausstattung, eine Computerausstattung, die das 10-fache oder 15-fache leistungsfähiger ist, als die Computer bei der Apollo-Mondlandung verwendet wurden. Mediale Technologie. Dann kommen wir ein bisschen auf Gerätetechnik. Das ist witzig. Vielleicht haben Sie das auch schon gehört. Und wenn Sie es schon gehört haben, macht nichts. Time Magazine wählt immer den Menschen des Jahres. Und interessanterweise, 1982, wird the Computer gewählt. Der Computer, nicht der Mensch, sondern der Computer wird zum Menschen oder zur Figur des Jahres. Dann wird dann, wir müssen das jetzt nicht lesen, Sie kriegen das also als Datei auch alles später im Netz, das werde ich dann rüberschieben, das wird die nächste Datei sein. Okay. Können Sie sehen, also wie diese Vermenschlichung, vielleicht ist es eine Verdrängung und so weiter passiert. Das, was ich eben gesagt habe, dass der Abstand zwischen uns, zwischen mir und demjenigen, mit dem ich kommunizieren will, oder zwischen mir und dem, was ich darstellen möchte, immer größer wird, das ist dann darin zu sehen, dass der the Computer Moves In heißt Machine of the Year. Ne? Nicht mehr Man oder Man of the Year, sondern Machine of the Year. Es gibt ab vorher keine Maschine des Jahres und danach gab es auch keine Maschine des Jahres mehr, sondern es ist wirklich diese, der Platzhalter Man of the Year oder Person of the Year wird durch die Computertechnologie oder durch den Computer ersetzt. Gut, ich muss jetzt aufhören. Um die Medientechnologie abzuschließen, das hier. Ein Roboter. Ein Roboter, der so programmiert ist, dass er ein Orchester dirigieren kann. Das heißt dann sicherlich auch, dass die Geiger, die erste Geigerin, zweite Geigerin und Oboe und was auch immer alles da mitspielt, dass die auch darauf reagieren können. Das heißt, dass eine Wechselwirkung besteht. Aber das ist inzwischen ein autonomes System. Ein autonomes System, das so weit entwickelt ist, auch da werde ich nochmal drauf zurückkommen, so weit entwickelt ist, dass Pflegeroboter mit sehr weicher Haut ausgestattet werden und die dann als hochintelligente Systeme in Altenheimen in Japan oder wo auch immer eingesetzt werden. Das heißt, aus der anfänglichen Distanz, die ich wähle mit Zeichensystemen, sind automatisierte Zeichensysteme geworden und aus den automatisierten Zeichensystemen sind, ja, du könntest schon fast sagen, körperliche Realitäten entstanden, die aber definitiv nicht mit Körperlichkeit in unserem physiologischen, biologischen Sinne zu tun haben, aber eigenständige Körperlichkeiten darstellen, die hilfreich sein können, die bedrohlich sind, die witzig sind, wie auch immer. Auf jeden Fall die Medialität, mit der ich heute angefangen habe, die Medialität ist dann eine Struktur, die wir nicht ignorieren können, die wir nicht nur verstehen können oder verstehen dürfen im Sinne von, ja, ich habe das als Brieftechnik verstanden, sondern das, was wir als Medialität haben, ist in der Tat, wie ich das vorhin gesagt habe, konstitutiv. Es ist unsere mediale Verfassung. Und diese mediale Verfassung reicht von industrieller Produktion über Verwaltung zu Liebesbriefen bis hin zu Forschungsprozessen und zur computergenerierten neuen Bakteriengeneration. Das ist aus unserer sogenannten Medialität geworden. Das heißt, also wir haben eine postindustrielle, informationsindustrielle mediale Verfassung, in der wir leben und die wir permanent nutzen, für die sie qualifiziert werden, in die sie hineingehen, ob sie Liebesbriefe schreiben oder sich als Akademikerin oder als Menschen mit Niveau um irgendeinen Kontakt bemühen. Okay, das war jetzt zitiert, war nicht von mir. Von wem? Parship. Okay. Gut. Bitte? Oder genau, Elite. Ach ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, was ich bin, ob ich Akademiker bin oder Mensch mit Niveau oder ob ich niveauloser Akademiker bin, weiß ich nicht. Das wird dann das System entscheiden. Entscheiden Sie es erstmal für sich. Gehen Sie niveauvoll essen, machen Sie eine nette Pause und nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.